Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Purani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. In einem Seminar, das ich hielt, kam ein Thema auf, das mich gepackt hat irgendwie. Wie beurteilt man ein IKS in seiner Gesamtheit? Durch welche Prüfungshandlungen? Und wie kommt man dann für die Gesamtheit eines IKS zu einer Aussage? Diese Frage hat mich noch länger beschäftigt, also folgt jetzt mein Versuch einer Antwort. Mir ist aufgefallen, dass der Prüfungsgegenstand des IKS ein ganz besonderer ist. Er kann nämlich, je nachdem, was man betrachtet, drei verschiedenen Prüfungskategorien zugeordnet werden. Wer mit diesem Begriff einer Prüfungskategorie bzw. von Kategorien von Prüfungsgegenständen nichts anfangen kann, stoppt bitte jetzt und hört sich zunächst die Folge 231, die zweite Auflage ist da, an. Hier also meine aktuelle Einschätzung zu den verschiedenen Prüfungskategorien des Prüfungsgegenstands IKS. Das IKS kann der ersten Kategorie zugeordnet werden, indem man nur einzelne Kontrollen betrachtet. Eine einzelne Kontrolle ist ein einfacher Soll-Ist-Abgleich. Prüft man eine einzelne Kontrolle, dann handelt es sich um einen Prüfungsgegenstand der ersten Kategorie. Eine eindeutige Sollvorgabe wird mit der Ist-Situation abgeglichen. Das Kontrollergebnis ist entweder richtig oder falsch. Es gibt nur eine richtige Lösung und viele falsche Lösungen. Ich sage dazu auch gerne Schwarz-Weiß-Kontrolle. Das IKS kann aber auch der zweiten Kategorie zugeordnet werden. Wir prüfen nämlich üblicherweise nicht nur eine Kontrolle, sondern ein ganzes internes Kontrollsystem zu einem bestimmten Thema. Also das Zusammenspiel verschiedenster Kontrollen zu diesem Thema. Dieses Zusammenspiel kann angemessen sein oder nicht. Selbst wenn alle vorhandenen einzelnen Kontrollen für sich selbst korrekt aufgesetzt wären, würde das Fehlen bestimmter anderer Kontrollen zu Lücken im internen Kontrollsystem führen. In diesem Fall wäre das IKS zum Beispiel nicht angemessen. Auch könnten zusätzlich die einzelnen Kontrollen auch noch falsch aufgesetzt sein. Es geht also bei dieser zweiten Kategorie darum, ob einzelne Kontrollen richtig aufgesetzt sind und ob die Gesamtheit aller vorhandenen Kontrollen in ihrem Zusammenspiel angemessen ist. Und da es sich um eine Frage der Angemessenheit handelt und der Funktionsfähigkeit, liegt ein Prüfungsgegenstand der zweiten Kategorie vor. Was zu tun ist, um ein IKS aufzubauen, ist relativ klar. Wie das IKS auszugestalten ist, ist ebenfalls relativ klar. Für den Aufbau und die Ausgestaltung eines IKS gibt es Best Practices. Es bestehen Freiheitsgrade in der Art und Weise, wie das IKS ausgestaltet werden kann, also was, wie oft und wann kontrolliert wird. Bei der Ausgestaltung des IKS liegt zudem Methodenfreiheit vor. Es kann also zum Beispiel manuelle oder technisch implementierte Kontrollen geben. Insgesamt geht es, wie gesagt, um Fragen der Angemessenheit. Und zwischen einem angemessenen und einem nicht angemessenen IKS gibt es einen Graubereich, der mit den Revisionspartnern auszudiskutieren ist. Und da es sich um ein Prüfungsthema der zweiten Kategorie handelt, ist der Kontext relevant. Je nachdem, wie wichtig das Kontrollergebnis ist oder wie viel Puffer insgesamt noch besteht, kann zum Beispiel die Kontrolle in ihrer Art oder Häufigkeit angepasst werden oder muss vielleicht auch angepasst werden, damit es noch angemessen ist, dieses IKS. Betrachten wir zum Beispiel die Liquidität eines Unternehmens. Hat dieses Unternehmen noch wahnsinnig viel Liquidität, muss man auch nicht so häufig kontrollieren, ob die Liquidität noch ausreicht. Wird die Liquidität knapp, müsste man häufiger nachschauen, ob es noch reicht und gegebenenfalls gegensteuern. Soweit, so gut. Das kennen wir jetzt schon alles. Jetzt kommen wir aber zur dritten Kategorie. Als ich die Fragestellung hörte, wie kommt man für die Gesamtheit eines IKS zu einer Aussage, habe ich mich gefragt, ob wir uns nicht sogar darüber Gedanken machen müssen, dass es sich bei diesem Prüfungsgegenstand auch um einen Prüfungsgegenstand der dritten Kategorie handeln könnte. Schließlich gibt es auch den Begriff der Kontrollkultur. Und wie viele von uns schon gemerkt haben, kann die Kontrollkultur für die Qualität von Kontrollen, also für die Qualität des IKS, entscheidend sein. Werden die Kontrollen überhaupt ernst genommen? Wird verstanden, was mit einer Kontrolle überhaupt erreicht werden soll? Also will man es auch verstehen? Der Erfolg eines IKS hängt sowohl von der inhaltlichen Qualität der Lösung als auch von der Akzeptanz der relevanten Umwelten ab. Akzeptiert der Fachbereich den Kontrollauftrag, den er hat? Und wird mit dem Kontrollergebnis dann wirklich auch was gemacht oder nicht? Und wenn ja, was wird gemacht? Und hier geht es auch um die Frage, ob die Working Practices stimmig und hilfreich sind und das IKS seinen Zweck unter Einhaltung der Werte erfüllt oder nicht. Wenn man das IKS ganzheitlich betrachtet, könnte man auch fragen, wird etwas aus den Kontrollen gelernt? Sind sie lernorientiert gestaltet? Wie steht es um die Anpassungsfähigkeit? Sind sie so flexibel, dass sie auf Basis bestehender Prinzipien und Werte situativ angepasst werden können? Natürlich ohne die Möglichkeit, dass einzelne Kontrollen missbräuchlich ausgehebelt werden können. Wenn man in diese Richtung denkt, befinden wir uns garantiert bei einem Prüfungsgegenstand der dritten Kategorie. Als kleines Zwischenfazit würde ich jetzt schon mal sagen, das bedeutet, dass das IKS als Prüfungsgegenstand gleichzeitig der ersten, der zweiten und der dritten Kategorie zugeordnet werden kann. Und mir war ja schon länger klar, dass in der dritten Kategorie auch Prüfungshandlungen der ersten und zweiten Kategorie durchzuführen sind. Aber so glasklar wie beim IKS ist mir diese Vielfalt noch nie geworden. Ich bin absolut begeistert. Okay, jetzt machen wir uns aber mal an die Prüfung. Selbstverständlich ist für Prüfungsgegenstände der dritten Kategorie der Kontext relevant, so wie er auch schon für die zweite Kategorie relevant wurde. Also schauen wir uns den mal an. Wie sieht der Kontext des Unternehmens aus? Welche Einflüsse gibt es von außen? Ja, das könnte zum Beispiel eine neue Regulatorik sein, wie zum Beispiel die DORA. Das könnten aber auch Einflüsse aus dem Geschäftsgebiet des Unternehmens sein. Es könnten technologische Entwicklungen in der Branche sein oder etwas ganz Globales wie die künstliche Intelligenz. Aber das ist noch nicht alles. Welche Einflüsse gibt es denn von innen? Gibt es Dinge, die aufgrund der Veränderung der Geschäftstätigkeit oder bestimmter Kennzahlen neu oder anders betrachtet werden müssen? Merkt das jemand? Und wenn ja, wie? Ja, dann haben wir natürlich noch das Thema Vorgaben. Wir können uns natürlich auch auf die Suche nach den Vorgaben zum IKS in unserem Unternehmen machen. Also gibt es externe Vorgaben, die über das simple Vorhandensein eines IKS hinausgehen? Gibt es öffentlich zugängliche Guidelines oder Best Practices, wie zum Beispiel den COSO-Würfel? Vielleicht gibt es da für Ihre Branche was ganz Bestimmtes. Das könnten wir also nutzen. Ja, und dann kommt die große Frage, gibt es interne Vorgaben zum IKS? Vielleicht wird in der Strategie eine Aussage zum IKS gemacht. Vielleicht gibt es Erwartungen von Vorstand oder Aufsichtsrat oder einem gegebenenfalls vorhandenen Eigentümer oder anderen Stakeholder. Als nächstes möchte ich die Organisation betrachten. Gibt es hier eine zentrale Organisationseinheit, die für das IKS in Summe zuständig ist? Falls ja, wäre es echt interessant, welchen Auftrag diese Organisationseinheit genau hat. Falls das IKS dezentral organisiert sein sollte, wäre es dann wieder interessant zu sehen, wie denn aus dem Vorhandensein einzelner Komponenten auf die Gesamtheit des IKS geschlossen werden kann. Ach, wenn jeder für irgendwas zuständig ist, möchte es ja keiner machen, normalerweise. Das kennt man ja. Team, toll, ein anderer macht's. Wenn also das IKS im Teamgedanken dezentral aufgestellt ist, sagen sich vielleicht einige, toll, ein anderer macht's, wir sind ja ein Team. Meistens werden wahrscheinlich irgendwelche Mischformen bestehen, also eine zentrale Einheit, die auf dezentrale Zulieferung der fachlichen Inhalte angewiesen ist. Und dann ist es echt spannend anzuschauen, wie gut dieses Zusammenspiel funktioniert. Und Sie merken schon, diese Prüfung ist herausfordernd. Ja, dann gibt's auch noch viel Sonstiges, was man betrachten könnte. Also ich liste jetzt einfach mal das, was mir eingefallen ist. Also zu den Kontextbedingungen würde ich auch noch alles Weitere zählen, was für den Prüfungsgegenstand des IKS relevant sein könnte. Gab es von externen, internen Prüfern in der Vergangenheit Feststellungen zum IKS? Gibt es eine Berichterstattung zum IKS? Was ist daraus zu erkennen? Was kann man daraus erkennen und was eben auch nicht? Und wird in der Berichterstattung auf die jeweiligen Kontextbedingungen eingegangen? Und wir wissen ja, ab der zweiten Kategorie ist der Kontext entscheidend. Nächste Frage. Gab es unternehmensintern Initiativen oder Projekte zum Thema IKS? Gab es Diskussionen oder Beschwerden zum IKS? Ist irgendwie mal was durchgerutscht und hat einen Schaden oder einen beinahe Schaden verursacht oder ausgelöst? Ja, alles interessante Fragen. Und jetzt kommen wir mal zu den Sollvorstellungen oder Idealvorstellungen der Working Practices. In der zweiten, ersten und zweiten Kategorie habe ich eine Sollvorgabe oder eine Sollvorstellung. Und in der dritten Kategorie habe ich meistens eher eine Idealvorstellung davon, wie es im Ist läuft. Und das sind alles Anhaltspunkte, die uns helfen, für unsere Prüfung entweder ein konkretes Soll abzuleiten oder eben eine Idealvorstellung der Working Practices zu formen. Um zu Beginn eine erste Einschätzung der Funktionsfähigkeit des IKS zu erhalten, würde man bei den Fachbereichen natürlich um eine Einschätzung des IKS bitten, also so eine Art Self-Assessment. Und dabei kann man über die Nutzung von Metaphern sehr viel Komplexität reduzieren, wenn man die Fachbereiche fragt, wie sie die Funktionsfähigkeit einschätzen. Funktionieren die Kontrollen wie ein Schweizer Uhrwerk oder gleicht die Funktionsfähigkeit des IKS eher der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Deutschen Bahn? Ist es eher ein schlecht zusammengewürfeltes Tohuwabohu oder gut strukturiert und konstruiert? Sind die Kontrollen engmaschig gestaltet oder eher wie ein löchriges Netz gestaltet? Geht da einiges durch die Lappen? Man kann auch diese CMMI-Stufen nehmen und den Fachbereich eine Einschätzung vornehmen lassen. Alles möglich. Und man kann hier auch Skalierungsfragen stellen. Dann lässt man die Qualität des IKS subjektiv auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen. Und dabei kommt es dann weniger auf den exakten Wert als vielmehr auf die grundsätzliche Eingruppierung bzw. die Relation an. Wird ein mittlerer Wert genannt? Besteht noch viel Luft nach oben oder ist man schon relativ weit oben angelangt? Vielleicht steckt das IKS auch erst in den Kinderschuhen und hat noch viel Potenzial. Hier gibt es keine richtige und auch keine falsche Antwort. Was es gibt, sind Einschätzungen. Und die helfen uns, uns bei unserer Prüfung zu orientieren. Natürlich mit der notwendigen professionellen Skepsis. Ist schon klar. Aber man kennt ja seine Pappenheimer und man kann das ja auch einschätzen, wer einem was erzählt und wie man das so zu nehmen hat. Prüft man nun ganz klassisch auf Ebene der zweiten Kategorie, könnte man folgende Informationen sammeln. Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, die organisatorische Aufstellung bzw. Einordnung. Klar, das waren ja mit zentral, dezentral und das Zusammenspiel. Die verwendete Methodik zur Beurteilung der Wesentlichkeit einer Kontrolle. Nutzt man die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenhöhe? Wer legt das überhaupt fest? Wer kann das ermitteln? Und dann könnte man die Prozesse rund um das IKS erheben. Wie geht der zuständige Fachbereich vor? Was ist rund? Was fehlt? Dann könnte man noch die Angemessenheit der Kontrollen in Bezug auf das Risiko evaluieren. Ist das Risiko so hoch, dass man eine Kontrolle benötigt? Soll es eine aufdeckende Kontrolle sein? Falls ja, in welchem Zeitraum sollte diese Kontrolle durchgeführt werden? Falls man selbst wichtige Kontrollen erwartet oder sogar im Anweisungswesen entdeckt hat, kann man schauen, wie diese in der Praxis umgesetzt wurden. So könnte man eine Ahnung über die Vollständigkeit erhalten. Aber eine Kontrolle nur auf dem Papier zu haben, nützt nicht viel. Ich zitiere hier gerne eine Passage aus einem Auslagerungsbericht, der in diesem Podcast bestimmt schon öfter vorgekommen ist. In diesem stand: Die Kontrolle würde funktionieren, sofern sie durchgeführt wird. Herzlichen Dank. Ich grüße von hier aus den Kollegen, der oder die Kollegin, die diesen amüsanten Satz für mich so verfasst hat. Ich werde ihn niemals vergessen. Vielen Dank dafür. Okay, es geht um die Prüfung, ob die Kontrollen durchgeführt werden. Aus der Vielzahl aller Kontrollen kann man einige wählen und testen, ob sie auch wirklich durchgeführt werden. Klar. Und dann könnte man auch prüfen, ob die Kontrollen inhaltlich korrekt durchgeführt werden. Aber das ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Wir wollen also sehen, ob eine Kontrollhandlung tatsächlich inhaltlich korrekt vorgenommen wurde oder einfach nur blind der Haken gesetzt wurde nach dem Motto: Mach das Fenster auf, lass die Sonne rein, setz den Haken drauf, er wird schon richtig sein. Bei Auffälligkeiten in der Qualität der Durchführung der Kontrolle sollte geschaut werden, ob das eingesetzte Personal ausreichend qualifiziert ist. Hier wäre auch eine Befragung der Kontrolleure interessant. Kennen die Kontrolleure überhaupt den Hintergrund der Kontrolle? Und sie werden lachen, ich habe schon Leute gefunden, die keine Ahnung davon hatten. Können sie die Wichtigkeit ihrer Aufgabe einschätzen? Ja, auch solche habe ich gefunden, die das gar nicht wussten. Verstehen Sie Ihren Kontrollauftrag? Vielleicht nicht immer. Wissen Sie, was zu tun ist? Wissen Sie, wie es zu tun ist? Und sind Sie auch in der Lage, es umzusetzen? Ja, das meine ich jetzt wirklich ernst, diese Fragen. Ich hatte vor vielen Jahren mal den Fall, dass mir Menschen beschrieben, was sie taten, aber keine Ahnung davon hatten, weshalb sie es taten, beziehungsweise wofür diese Handlung gut war. Sie hatten die Anweisung vom Chef, es zu tun, deswegen haben sie es auch getan. Weshalb sie das tun sollten, wussten sie nicht. Es hat mich echt schwer beeindruckt. Wahrscheinlich, weil ich selber immer wissen möchte, weshalb ich etwas tun soll. Denn wenn es mir keinen Sinn macht, dann kann man es ja auch lassen. Okay, aber das ist mein Thema. Zeitliche Veränderung. Ja, als Abrundung kann man sich dann noch die Entwicklung des IKS im Zeitablauf ansehen. Was hat sich am IKS in den letzten Jahren geändert? Zum Beispiel an Art und Umfang der Kontrollen oder auch der Kontrolltiefe. Wurden die neu notwendigen Kontrollen implementiert? Wurden alte Kontrollen abgeschafft? Hat sich etwas an der Wesentlichkeit einzelner Kontrollen verändert? Wie hat sich die Berichterstattung verändert? Hat sie sich vielleicht gar nicht verändert, obwohl sie sich unserer Meinung nach aufgrund veränderter Kontextbedingungen hätte ändern müssen? Auf Grundlage dieser Informationen können wir uns dann in Richtung der dritten Kategorie bewegen. Und jetzt wird es spannend. Jetzt geht es um die Akzeptanz und die Anschlussfähigkeit des IKS im Unternehmen. Was sagen die Fachbereiche dazu? Und das hat viel mit der Kontrollkultur zu tun. Und wie anpassungsfähig das IKS in seiner Gesamtheit ist. Will man ein Gefühl für die Stimmigkeit der Kontrollkultur des IKS erhalten, sollte man die Fachbereiche hierzu wieder befragen. Wie ernst werden die Kontrollen genommen? Mit wie viel Fristverlängerungen zur Durchführung einer Kontrolle oder zur Behebung einer Abweichung kommt man denn so durch? Ab wann wird's ernst? Gibt es einen Eskalationsprozess? Wird nach einer Eskalation reagiert oder verpufft das alles? Werden Kontrollen vom Vorstand eher gewünscht oder eher nicht? Natürlich kann man hier auch wieder die Skalierungsfrage nutzen und, aber Sie wissen ja, die Prüfungshandlungen verschwimmen hier ineinander. Ja, und dann kann man sich noch auf die Suche nach verschiedenen Wirkungszusammenhängen und Wechselwirkungen machen. Klaus Eidenschink bietet in seinem Buch Entscheidungen ohne Grund einige Beobachtungsfelder in der Zeitdimension, der Sachdimension und der Sozialdimension an. Einige dieser sogenannten Leitprozesse halte ich für das IKS für besonders relevant. Deswegen stelle ich Ihnen hier genau diese für mich relevanten Dinge vor. In der Zeitdimension kann man bei der Vergangenheitsbehandlung fragen, wie entscheidet die Organisation, ob sie etwas am IKS verändert oder ob es bleiben soll, wie es ist? Aus welchen Gründen bewahrt eine Organisation das IKS, wie es ist? Aus welchen Gründen verändert sie das IKS? Wie wirkt sich das aus? Bewegt sich die Organisation hier in einem guten Gleichgewicht? Man kann natürlich hier nicht einfach ständig alles verändern, da blickt nämlich niemand mehr, was eigentlich zu tun ist. Bei der Gegenwartsbehandlung wird gefragt, Wie entscheidet die Organisation, ob sie das IKS regelgerecht anwenden oder vielleicht doch situationsgerecht entscheiden sollte? Müssen Regeln wie vorgeschrieben angewendet werden, droht der Organisation sinnloser Dienst nach Vorschrift, der zum Erliegen der Organisation führen kann. Wird nur situativ kontrolliert, erzeugt dies zu wenig Koordination und Verlässlichkeit. Und welche Auswirkungen haben diese Entscheidungen? In der Sachdimension halte ich den Qualitätsfokus für besonders interessant für das IKS. Wie entscheidet die Organisation, ob sie ihr IKS eher auf Gründlichkeit oder auf Schnelligkeit ausrichtet? Je mehr kontrolliert wird, umso länger dauert es und umso mehr kostet es. Je schneller man ist, umso kostengünstiger erscheint die Kontrolle. Allerdings treten dann auch Fehler oder Schäden auf. Wo hält die Organisation aktuell diese Balance? Ist das ausgewogen oder zeigt sich eine Schlagseite? In der Sozialdimension ist die Sozialkomplexität interessant. Da geht es um das Thema Vertrauen. Wie entscheidet die Organisation, wo sie kontrolliert und wo sie vertraut? Ein zu viel an Kontrolle würde alle überlasten. Würde sie nur vertrauen, würde sie alle enttäuschen. Denn als Mitglied einer Organisation muss man auch darauf vertrauen können, dass eine Nichteinhaltung einer Regelung sanktioniert wird. Sonst wäre man ja der Depp, wenn man sich an die Regeln hielte. Kann man diese Einschätzungen treffen, dann kann man aus diesen eine gute Beschreibung aktueller Muster ableiten. Es gilt zu hinterfragen, ob diese Muster für die Organisation stimmig und hilfreich sind. Falls ja, erfüllt das IKS unter Einhaltung der Werte seinen Zweck. Falls nicht, gilt es zu hinterfragen, unter welchen Rahmenbedingungen hilfreichere oder stimmigere Muster möglich wären. Diese können wir als Anhaltspunkte nehmen und uns im Zeitverlauf langsam vorantasten, indem wir die Rahmenbedingungen Schritt für Schritt anpassen und dann die daraus folgenden Auswirkungen beobachten. Abschließend zitiere ich aus diesem Buch von Klaus Eidenschink, Entscheidungen ohne Grund, Seite 95. Keiner der geschilderten Leitprozesse ist in seiner Musterbildung unabhängig von den anderen. Die Wirkzusammenhänge sind rückbezüglich und verschachtelt. Wer an einer Stelle zieht oder drückt, bekommt es, meist mit Zeitverzögerung, an anderer Stelle mit unerwarteten Auswirkungen zu tun. Das Problem in einem Leitprozess ist häufig die Folge von blinden Flecken an anderen Stellen. Das Geflecht und die damit einhergehenden wechselseitigen Einflussnahmen, Begrenzungen und Kombinationen sind nicht zu überblicken, nicht zu kalkulieren und nicht zu planen. Entscheidungen werden nötig, da gehandelt werden muss. Nicht, weil der Zweifel endet. Und damit zeigt sich, dass hier nicht über einen Kamm geschoren werden kann. In jeder Organisation besteht ein individuelles Zusammenspiel dieser verschiedenen in Wechselwirkungsbeziehungen miteinander stehenden Wirkungszusammenhänge. Hier gibt es keine Best Practices mehr. Hier gibt es nur noch Working Practices, die mehr oder weniger gut funktionieren, unter Einhaltung der Werte oder eben nicht. Das Ergebnis der Prüfung bedeutet dann auch nicht, dass der Zweifel endet. Der Zweifel bleibt. Auch der interne Revisor und die interne Revisorin wissen nicht, was das Beste ist. Allerdings kann die Prüfung etwas anderes. Die Prüfung kann stimmige und hilfreiche sowie nicht stimmige und nicht hilfreiche Muster aufzeigen. In der Prüfung sollten diese mit den Revisionspartnern erarbeitet werden und gemeinsam auf die Rahmenbedingungen geschaut werden, die diese Muster wahrscheinlicher machen. Und genau an diesen Rahmenbedingungen können wir ansetzen. Hier kommt der Punkt, der gegen Ende einer Prüfung immer wieder mal für Wirbel sorgt. Für einige der Rahmenbedingungen sind meist Revisionspartner zuständig, die bisher nicht direkt in die Prüfung involviert waren. Wenn es gelingt, diese Späteinsteiger ins Boot zu holen und mit diesen Revisionspartnern Vereinbarungen zur Veränderung von Rahmenbedingungen zu treffen, dann kann diese Prüfung den maximalen Mehrwert erzielen. Der Bericht enthält dann die mit den Revisionspartnern getroffenen Vereinbarungen zur Veränderung der Rahmenbedingungen, die hoffentlich stimmigere und hilfreichere Muster ermöglichen. Und hier besteht eine weitere Hürde. Die Leute, die für die Maßnahmenerledigung verantwortlich sind, fühlen sich häufig nicht als Verursacher oder Verursacherin des Problems. Und das stimmt auch meistens. Allerdings sind genau diese Funktionsträger oder Funktionsträgerinnen meist diejenigen, die den größten Impact ermöglichen würden, weil sie es in der Hand haben, bestimmte Rahmenbedingungen zu verändern. Und da kommen wir wieder mal bei der Schuldfrage an. Niemand möchte schuld sein. Niemand möchte hinter einer Feststellung bei der Maßnahme seinen Namen sehen. Und wenn jemand die Umsetzung einer Maßnahme zusagt, möchte er auch nicht die Schuld für das Problem zugeschrieben bekommen. Und das ist ebenfalls ein Thema der Fehlerkultur, die sehr eng mit der Kontrollkultur in Zusammenhang steht. Die Lösung, die ich aktuell sehe, liegt darin, in der Feststellung die Zusammenhänge und Wechselwirkungsprozesse so gut wie möglich transparent darzustellen. Ja, das ist anstrengend. Hey, aber leicht kann doch jeder. So, das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Wenn Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, tragen Sie sich gerne für meinen sehr selten erscheinenden Newsletter auf pohani.com ein. Wenn Sie mir was mitteilen wollen, schreiben Sie mir gerne eine Mail an info@pohani.com oder nutzen das Kontaktformular auf meiner Webpage. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse nicht angeben, bleibt das Ganze zu 100% anonym. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie bitte Werbung dafür, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.